90 Minuten FM.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen, Momo Akondi, jetzt zum neuen Rallye-Cast, der den Foda-Cast ablöst. Und wie wir alle wissen, Momo Akondi ist Fußballtrainer, praktizierender Natur und insofern unser Taktik-Talk-Experte. Weswegen er jetzt hier sitzt und wie sehr freust du dich darüber, keinen Vodacast mehr aufzunehmen?
Ja, ich glaube, es war dann am Ende recht klar für alle Leute, die mir zugehört haben, dass ich da schon absolut genervt war vom Zustand des ÖFBs insgesamt. Und deswegen, ja, ich bin extrem glücklich, dass wir keinen Vodacast mehr machen, dass wir nicht jedes Mal die gleichen Phrasen runterdreschen müssen, weil sich einfach so viel, also so wenig geändert hat, ja, so viel Stillstand dann im Endeffekt geherrscht hat. Und ich hoffe, dass einfach, egal in welche Richtung jetzt mal, der Stillstand aufgelöst wird durch Ralf Rangnick und dass wir einfach ein bisschen spannende Zeiten haben voraus.
Ja, das sehe ich auch. Es ist natürlich jetzt durch die Bestellung von Ralf Rangnick, die der ÖFB mal wieder in einer sehr eigenwilligen Art und Weise kommuniziert hat, nicht alles gut. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ralf Rangnick mit Rat und Tat zur Seite steht, wie man den ÖFB noch weiterbringen kann, weil ich glaube, eine Sache im Nachwuchs ist man ja jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt, aber natürlich gibt es da und dort etwas zu verbessern und da wird er wahrscheinlich auch helfen, auch wenn er mehr oder weniger gesagt hat, er befasst sich mit dem Nationalteam der Herren und das war's für ihn. Ja, wie war dein erster Eindruck aus den Statements, die er da am Sonntag rausgelassen hat?
Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Ralf Rangnick wirklich genau das gesagt hat, was wir hören wollen. Ja, also da war wirklich auf Punkt und Komma wirklich alle Sorgen und alle seelischen Schmerzen und Verletzungen des ÖFB-Fans wurden eigentlich wirklich ganz klar angesprochen. Und er hat einfach die richtigen Worte gefunden. Deswegen denke ich, dass eigentlich fast jeder ÖFB-Fan oder jeder, der es mit dem ÖFB gut meint, von dieser Pressekonferenz mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gegangen ist, oder die Leute, die es eben angeschaut oder durchgelesen haben, haben einen guten ersten Eindruck von Ralf Rangnick bekommen. Ich denke, das lässt sich nicht abstreiten.
Ich fand es sehr bemerkenswert, dass er irgendwie so beide Richtungen, die geht's aus und spielt es eigentlich als Spielfraktion, gleichzeitig mit den Taktik-Nerds angesprochen hat, weil er hat gesagt, ja, wir haben Matchpläne, immer wieder betont, die Spieler bekommen alles mit und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat er halt gesagt, ja, Team-Spirit ist ganz wichtig. Ist das vielleicht auch so ein Kontrast zu Franco Foda, einfach so dieses auch kommunizieren können? Er hat ja auch eine eigene Medienberatung. Also der wird sich das wahrscheinlich auch gut überlegt haben, wie man hier nach Österreich kommt, weil im Endeffekt ist er jetzt gerade der Heilsbringer und wir werden mindestens Welteuropameister. Aber bei einer Niederlage beim ersten Spiel kann man eigentlich den Vertrag auch schon wieder auflösen.
Ja, du musst dir vorstellen, also bei Manchester ist das Ganze ja sehr, sehr schlecht gelaufen insgesamt. Das darf man nicht beschönigen. Also es war wirklich ein absolutes Oberfiasko, ein Desaster. Ja. Mhm. Und was trotzdem hängen geblieben ist bei den Manchester United Fans, aber auch bei den Journalisten in England, ist, dass Ralf Rangnicks Pressekonferenzen, auch wenn es sportlich miserabel lief, immer überragend gut war. Die haben halt einfach am Ende auch schon Scherze und Memes gemacht darüber, von wegen knapp 30% Siegesquote, aber 100% Quote bei den Pressekonferenzen. Auch sein Englisch war überragend, also sogar viel besser als das von Jürgen Klopp oder Pep Guardiola. Es hat jedes Wort gesessen in den Pressekonferenzen. Am Anfang waren die Fans und auch alle Beteiligten in Manchester extrem zuversichtlich. Natürlich jetzt sportlich muss man ausklammern, weil das waren einfach andere Umstände, sehr schwierige Umstände. Nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schlecht gelaufen, aber er hat auch im Misserfolg immer die richtigen Worte gefunden, immer die klaren Worte gefunden. Die Post-Match-Interviews waren wirklich, so wie du sagst, du hast deine Medienberatung im Hintergrund, das war einfach wirklich alles perfekt getaktet und auch die Pressekonferenzen. Am Ende war es dann noch so, dass es Scherze gab von wegen, keine Ahnung, nur neun Siege, aber dafür 47 saugeile Pressekonferenzen. Also das hat er auf jeden Fall drauf und ich glaube auch nicht, dass es jetzt mit ein oder zwei Niederlagen aus dem Konzept gerät. Die Kommunikation mit den Journalisten und mit den Fans ist sehr, sehr wichtig. Das ist überragend wichtig, generell im heutigen Fußball. Ich habe das Gefühl, dass Ralf Rangnick das ganz, ganz genau weiß und auch sehr, sehr, sehr gut macht. Und das ist das, was Franco Foda ganz und gar nicht beherrscht hat, absolut inkompetent war in diesem Bereich. Deswegen können wir da diesbezüglich nur happy sein.
Jetzt drehen wir ein bisschen so einen Twist rüber zu das, was uns irgendwie dann am Feld erwarten wird, wie wir alle wissen, wenn wir 10 Jahre zurückgehen. Für die, die sich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, Ralf Rangnick hat 2012 in Salzburg kräftig umgerührt, den komplett unbekannten Roger Schmidt geholt, seinen bekannten Pressing-Fußball dort implementiert, den man schon aus Deutschland von Hoffenheim oder auch Ulm kannte. Und die ersten Wochen sind in die Hose gegangen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also Düdelingen war in der Zeit, die Austria ist Meister geworden und seitdem niemand anderer mehr. Jetzt hat dieses Team gute Pressingwerte gehabt, wie du da immer analysiert hast. Andererseits war es nicht Fisch, nicht Fleisch. Wie lange wird es brauchen, um das, was wir uns von Ralf Rangnick erwarten, wofür er steht, in diesem Nationalteam, mit diesem Kader, den er da hat, eben mit Arnautovic, ohne Dragovic und Ulmer beispielsweise, umzusetzen? Was erwartest du dir? Was wird das jetzt schon gleich funktionieren oder muss der Blick Richtung EM-Quali gehen?
Ich kann diese Frage einfach nicht beantworten, weil es ist schon ein bisschen, zu einem gewissen kleinen Teil ist es ein Experiment. Zu einem gewissen kleinen Teil ist es ein Experiment, so eine umfangreiche oder ganzheitliche Spielidee in einem Rahmen der Nationalmannschaft zu sehen. Ja? Ich meine, ich habe es oft das gesagt und so wurde mir dann auch, nachdem Ralf Rangnick angeheuert wurde, habe ich dann auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, dass ich halt behauptet hätte, man kann gar nicht pressen Nationalteam. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die Message, die wir im Vorderkasten mehr oder weniger so übermitteln wollten, sondern es ging darum, wir haben es nicht unbedingt so ganzheitliche Spielideen auf Nationalmannschaftsebene. Also auf Nationalmannschaftsebene sind die Trainer oft gezwungen, von ihrer Spielidee gewisse Aspekte einzubauen, weil sie einfach nur Zeit für gewisse Aspekte haben. Also müssen sich diese Aspekte wirklich gut aussuchen, zu sagen, okay, nehme ich jetzt A, B und E oder nehme ich C und D und was kann ich in dem kurzen Zeitraum einbauen? Jetzt bin ich erstens gespannt, ob Ralf Rangnick versucht, A bis Z einzubauen im Nationalmannschaftsteam oder ob er sagt, nee, das geht halt für alle anderen nicht, das gilt für uns auch, dass wir nicht alles, so die ganzheitliche Spielidee hundertprozentig einbauen können. Dann wiederum würde es mich extrem interessieren, welche Teilaspekte für Ralf Rangnick welche Priorität haben. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ist, auf welche Sachen wird er in der begrenzten Zeit seinen Fokus legen? Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Sachen dann sitzen. Logisch. Wenn du nicht A bis Z einbauen kannst, sondern von mir aus nur die Hälfte, dann muss die Hälfte bitte hundertprozentig sitzen. Ja. Das heißt, 50% der Zeit klappt alles zu 100%. Spaß zum Einstreuen daneben. Und das wird sehr, sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht von Anfang an klappt. Aber Ralf Rangnick ist gut beraten zu schauen, dass wenn er etwas einbaut, wenn er etwas Neues integriert, dass das auf Anhieb klappt. Sei es noch so klein.
Ja, ich meine, wenn wir uns jetzt rein seinen ersten Kader anschauen, dann sehe ich in der Verteidigung natürlich, das stärkste Zeichen ist eigentlich so Wöber statt Dragovic, mehr oder weniger, auch wenn Hinteregger verletzt ist und man jetzt nicht weiß, ob Wöber dabei wäre, aber der ist natürlich Red Bull, ja. Wir sehen in der Abwehr natürlich diesen Fixstern David Alaba, hat der Rangnick auch gesagt, den hätte er damals gerne zu Hoffenheim geholt. Er sieht ihn in der Zentrale und vor allem das Mittelfeld ist für mich schon etwas, da sind Hoffenheim-Spieler, Leipzig-Spieler und eigentlich der Einzige, der dieses Red Bull-Gen nicht hat, wenn man davon reden will, ist der Dejan Ljubicic, der vielleicht da auch noch die andere Note mit reinbringt, vielleicht eine etwas robustere, vielleicht das, was man vor 5-6 Jahren in Stefan Ilsanker im zentralen defensiven Mittelfeld gesehen hat. Also da geht es eigentlich schon recht weit hin. Die Frage, die ich jetzt aber an dich habe oder die sich viele stellen, jetzt sehe ich diesen Kader, sehe ja, da ist viel Red Bull, außer halt auf den genannten Positionen und im Sturm. Wie einfach schwierig ist das jetzt in deiner Auffassung, aus deiner Erfahrung heraus, dass man jetzt die Spieler sind das gewohnt bei den Vereinen, dass sie jetzt herkommen und dass dieser Red Bull-Schnitt schneller geht, diese Stringenz im Pressing, die Foda vermissen hat lassen?
Also wie gesagt, Ralf Rangnick muss schauen, dass die Phasen, in denen gepresst wird oder die Pressing-Abläufe sitzt. Ja, es ist eben die Frage, du musst jetzt nicht Vollgas so 45 Minuten lang wie Red Bull Salzburg gegen Ajax Amsterdam, ich glaube, das spielt jeder im Kopf mit Robert Schmidt. Es muss jetzt nicht 45 Minuten so sein am Anfang. Aber die Phasen, wo gepresst wird, muss sitzen. Und ich muss halt ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, inwiefern der ÖFB-Fan sich Manchester United angeschaut hat. Aber Manchester United hat großteils versucht, sehr, sehr hoch zu pressen. Und sie haben auch nicht irgendwie nicht gepresst, wie ich das manchmal gelesen habe. Oder Ralf Rangnick hat das Pressing nicht reinbekommen. Ganz im Gegenteil. Es war eher so, dass sie oft sehr, sehr hoch standen und halt wirklich ich habe das Spiel gegen Norwich, den Absteiger, im Kopf, wo sie halt massenweise dann Konter hinter die Abwehrreihe bekommen haben, weil sie es dann einfach nicht durchgezogen, also nicht durch die Abläufe und die Abstände nicht durchgepresst bekommen haben. Und das ist das, was extrem gefährlich sein wird. Und ich bin gespannt, ob halt Rangnick dafür eine Antwort hat, weil das ist ein Problem, auf das er wirklich wiederholt gestoßen ist bei Manchester, Woche für Woche. Viererkette, Dreierkette, ganz klare Fünferkette. Trotzdem, jedes Mal, die Bälle sind ihnen nur um die Ohren geflogen hinter die Kette. Und das war auch eine Innenverteidigung, die, sorry, mit Varane und Maguire jetzt auch nicht nominell so schlecht besetzt war in der Regel. Aber das war halt so, dass sie das eben überhaupt nicht hinbekommen haben. Das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben. Begrenzte Zeit, wenig Ressourcen, nicht die Ressourcen, die er gern hätte, aber er möchte es implementieren. Und er hat es nicht fertig gebracht. Das muss man ehrlich mal festhalten. Er hat es nicht fertig gemacht. Sie haben sehr, sehr oft sehr hoch gepresst. Und er hat auch in Pressekonferenzen immer gesagt, dass, keine Ahnung, ein Cristiano Ronaldo seinen Anteil 100% macht, genauso wie er es gern hätte. Also da hat er jetzt nie irgendwie gesagt, so, ja, meine Stürmer pressen nicht richtig. Trotzdem haben sie es dann on the break, also quasi im Umschalten, dann nach hinten nicht verteidigt bekommen. Jetzt ist die Frage, kriegt er das hin und hat er das mitbekommen, das Problem? Hat er eine Lösung auf das Problem? Weil die Umstände sind nicht ganz so unterschiedlich, muss man ehrlich sagen.
Naja, ich musste dir einigermaßen widersprechen. Also gerade es gibt im Pressing meinem Eindruck nach, du kannst mich sehr gerne korrigieren, aber ich schaue mir diesen Fußball auch schon seit 10 Jahren an. Es gibt ja 2 Fragen. Wie stringent presse ich in der Mittelfeldzentrale durch? Vielleicht die allererste Linie kann man ein bisschen weglassen. Auch ein Soriano war jetzt nicht der schnellste Stürmer. Das wäre so die Arnautovic-Rolle. Da muss halt der Rest mitpressen. Die Frage ist, wie stark kann ich es durchreichen im Mittelfeld? Da sehe ich großes Potenzial, gerade mit den Leuten, die das Woche für Woche machen, eben Schlager, Seiwald, Leimer. Ja. Und die Frage ist, wie reagiert meine letzte Linie? Ist die schnell genug? Antizipiert die gut? Das sind wiederum Dinge, die für mich Danso und Wöber auszeichnen. Vielleicht im Gegensatz zu einem Dragovic, vielleicht auch mittlerweile zu einem Hinteregger, weil dann brauche ich Speed, aber das hätte er ja, oder? Also die Parameter sind da, um diesen Fußball zu spielen.
Schau, ich glaube auch wirklich ehrlich gesagt nicht, dass das grundsätzliche Verhalten im Pressing von den Innenverteidigern so komplex ist oder so schwierig ist, dass es Rafael Varane nicht lernen kann. Weißt du, was ich meine? Es geht eher um einen anderen Aspekt. Und zwar, ich glaube, und das ist auch mein Eindruck, wenn ich mit meinen ganzen Kollegen rede, dass jeder Trainer, auch wenn er Pressing spielt, andere Abläufe hat. Einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Innenverteidiger dazukommt. Einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Sechser dazukommt. Einen anderen Zeitpunkt hat, wo der Sechser abbricht und der Innenverteidiger schon der ist, der als nächstes presst. Ich erinnere mich, Hinteregger ist von Red Bull Salzburg zu Borussia Mönchengladbach gekommen und Schubert hat gemeint, ja, er presst halt zu wild raus. Das heißt, er ist immer zu früh da, hinter ihm ist ein Loch. Das heißt, im Endeffekt, der Hinteregger macht super, antizipiert es genauso, wie du sagst. Er ist ja von Red Bull im Blut, er hat eine DNA drinnen, neben dem ganzen Bier und er macht das richtig jedes Mal, aber in dem Kontext ist es falsch. Und ja, dann hast du zum Beispiel einen Schlager, der jetzt nicht mehr so wild presst, weil er bei Wolfsburg natürlich jetzt auch mit Florian Kohfeldt und so weiter wieder andere Trainer hatte. Das heißt, er hat andere Timings im Kopf und deswegen geht es schon darum, ich glaube, und da haben die ganzen Red Bull-Leute ja recht, weil sie sagen ja immer, das ist nicht kompliziert. Rafael hat auch gemeint, Sadio Mané konnte ja auch nicht pressen. Dann haben wir halt gemeint, er soll pressen. Jeder kann das erlernen. Das stimmt, jeder kann es erlernen. Aber die genauen Abläufe müssen unter den ganzen Spielern wirklich sehr, sehr gut passen, damit das Timing, wann bist du draußen, wann ist der Nächste draußen, aus seinem, ins Pressing quasi rein oder rein ins Pressing, sorry. Und da braucht es, denke ich, schon Zeit, um die Abläufe zu synchronisieren. Vor allem, wenn du eben siehst, dass die ganzen Spieler eben nicht alle bei Red Bull sind, sondern bei Red Bull angehaucht oder Red Bull Ableger oder Red Bull Inspired.
Ich glaube, wir können es soweit zusammenfassen. Diesen Aspekt kann man Red Bull pressen, so wie man sich's vorstellt. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es ein von Ralf Rangnick gecoachtes Team in einem reasonable Zeitfenster überreißt als unter Jan, unter Franco Foda.
Definitiv, 100%ig. Mein Einwand ist eben nur, schaut nach Manchester, schaut zu Manchester United, schaut, was dort schiefgegangen ist. Es sind nicht unbedingt so andere Umstände, als man auf den ersten Blick vermuten mag. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, ob Ralf Rangnick, eigentlich hat Ralf Rangnick das perfekte Tutorial für das ÖFB-Team gemacht. Ja, er hat das perfekte Training gehabt. Bei Manchester United, limitierte Zeit und limitierte Möglichkeiten fürs Pressing, hat nicht geklappt. Jetzt hat er hoffentlich die richtigen Schlüsse draus gezogen, hat hoffentlich wieder mit seinem Co-Trainer, über den können wir auch gerne reden, über Lars Panenka. Dass er den wieder dabei hat, ist ein Riesenfaktor. Und bei Manchester United gab es auch ein paar Misstöne, was ich mitbekommen habe. Da kommen wir dann später drauf zurück. Aber um da auf unser Thema zurückzukommen, ich hoffe, wenn er wieder seine Leute hat, denen er da vertraut, und dass er vielleicht dann mit der Mischung wieder die Probleme gelöst bekommt, die er bei Manchester United im Endeffekt leider nicht gelöst bekommen hat.
Genau, und wir haben jetzt, also ich glaube, seine Erfolge sind unbestritten. Was war sein großer Vorteil, sei es bei Ulm, sei es bei Hoffenheim, sei es bei Rasenballsport Leipzig und auch bei seinen anderen erfolgreichen Stationen ist, glaube ich, dort, oder vor allem bei diesen drei, wo er diesen extremen Pressing-Stil dann implementiert hat, ist er hat das von der Pike auf aufgebaut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, selbst wenn er hinter dem Sabitzer-Deal damals steckte, ja, jetzt hat er eh schon, ich bin ein bisschen beim Kader, ja, jetzt hat er natürlich einen Generationenumbruch hat er jetzt schon eingeleitet. Ich meine, ich nehme fast an, er wird nicht so blöd sein und den Dragovic nicht noch viermal spielen lassen. Das wird, glaube ich, vorkommen, ja, oder es wird sich ergeben aus der Zeit. Also das wäre natürlich, wenn du der Trainer bist, der den neuen Nationalteam-Rekordspieler hat, das ist natürlich was Schönes. Er hat jetzt natürlich die offensichtlichen Highlights, die am Papier besten Spieler mit Arnautovic und erfahrenen Arnautovic, Sabitzer und Alaba drinnen. Hältst du es grundsätzlich für richtig, wenn man sich diesen ersten Kader anschaut, auf diese Spieler, aus welchen Gründen noch immer, zu setzen und dann eben, mein Baumgartling ist nicht ganz fit, aber der Dragovic ist halt jetzt auch schon über 30. Andi Ulmer hat er ziemlich definitiv gesagt, Junge, es wird nichts mehr. Glaubst du, ist das dieser Einschnitt schon ausreichend in dieses doch als sehr schwierig verschriebene Team?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es ist ein wirklich sehr, sehr schwieriges Team und ich möchte das noch einmal festhalten, weil ich es immer gerne sage, diese Mannschaft ist wirklich ein bisschen ein Sauhaufen auch teilweise, aber ich verstehe persönlich nicht unbedingt, warum er dem Dragovic nicht diese vier Spiele noch einfach gibt, jetzt gleich, ja. Gleich am Anfang, dann kann er ihn nicht mehr einberufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Kombo mit Dragovic, Arnautovic und Alaba, dass die drei halt super mächtig waren. Das hat er wahrscheinlich auch mitbekommen. Das ist kein Geheimnis. Das heißt, wenn Ralf Rangnick sich irgendwie erkundigt, wird er sagen, die drei machen eine kleine Gruppchenbildung und alle anderen stehen im Schatten und müssen dann machen, was die drei sagen, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er diesbezüglich da vielleicht das aufbrechen wollte. Nichtsdestotrotz schwierige Entscheidung, Dragovic rauszulassen. Ulmer ist nur eine Frage, weil ich finde eigentlich Ulmer immer noch ein super Spieler und er hat das Red Bull-Ding aufgesaugt wie kein anderer. Ja, also ja, wenn er auf ihn verzichtet, dann muss er sich aus seiner Sache sehr sicher sein, auf der linken Verteidigerposition. Was mich auch interessiert, ist, ob man da einen Zusammenhang schließen kann, egal ob Trauner ist wieder dabei, und wir wissen, Trauner funktioniert in der Regel nur in der Dreierkette, ob wir vielleicht ein bisschen Dreierkette sehen werden. Weil was auch lustig ist, eine kleine Anekdote vielleicht, Ralf Rangnick hat sich über Ralf Hasenhüttl fürchterlich aufgeregt, als der bei Red Bull Leipzig damals die Dreierkette ausgepackt hat. Er hat gemeint, aus der Dreierkette können wir unsere Pressing-Prinzipien, die ich quasi von Helmut Groß gelernt habe, nicht implementieren. Das geht nicht, ist unmöglich. Dann hat Hasenhüttl gezeigt und dann hat Ralf Rangnick selber dann auch teilweise übernommen und es quasi zu seinem Konzept gemacht. Ein Vorgang, den Ralf Rangnick sehr, sehr gerne macht. Ja, auch bei Roger Schmidt war das sehr ähnlich. Er hat gemeint, mit zwei Stürmern pressen wir nicht. Das ist quasi schon 4-3-3-Schule fürs Pressing. Roger Schmidt hat gemeint, ich habe Alan, ich habe Soriano, ich muss mit zwei Stürmern spielen. Ralf Rangnick hat gesagt, das geht auf keinen, das wird nicht funktionieren. Dann hat es funktioniert und dann hat das Ralf Rangnick bei Red Bull Leipzig selber übernommen. Also das ist immer so eine lustige Geschichte, wie er seine Herangehensweise adaptiert.
Ja, wo waren wir gerade? Sorry. wir waren beim Kader, ja. Was natürlich noch augenscheinlich ist, neben diesen großen Genannten, ich meine, du kannst einen Alaba, der gerade mit Real gewonnen hat, den musst du dort einsetzen. Einen Arnautovic, der zu den besten Spielern in einer der Top 5 Ligen gehört, wirst du jetzt auch nicht links liegen lassen können. Auch wenn man natürlich sagt, mit Arnautovic kann man nicht Pressing spielen, aber wie gesagt, Dabur oder Soriano waren jetzt auch nicht die Pressing-Monster. Auch in Josef Paulsen ist jetzt nicht der schnellste Stürmer, um da ein paar anzusprechen. Er hat halt meinem Dafürhalten nach viel ausgemistet und auf die Abrufliste gesetzt. Da, wo vielleicht die Zukunft etwas unklar ist, eben Ilsanka Kainz, Schaub, Schöpf sind nicht mehr mit dabei. Ich gehe aber davon aus, dass es für die gewesen sein wird. Also die haben diesen großen Karriereschritt dann leider alle nicht geschafft und werden wahrscheinlich da jetzt auch kein Thema mehr sein. Nehme an, von der Abrufliste haben wahrscheinlich mehr ein Grüll, ein Adamo, wie man auf jeden Fall Chancen, da mit dabei zu sein. Ja, also um den Kader mal zusammenzufassen, andererseits möchte ich noch schnell sagen, Weimann und Onisivo finde ich spannend. Ich dachte, Onisivo war so ein Foda-King, aber offensichtlich ist er eben dieser Tiefenstürmer, ja, den wir halt auch brauchen. Ja, Angriff ist eine Baustelle in Österreich generell, oder?
Definitiv. Also ich denke, Onisivo natürlich auch mit seinem Background bei Mainz und seinem Trainer Bo Svensson, der auch wieder direkt aus der Red Bull-Schule kommt, ist schon ein gefundenes Fressen für Ralf Rangnick. Also der freut sich, wenn er dem ein paar Abläufe weniger erklären muss. Um auf Arnautović zurückzukommen, du hast natürlich absolut recht, wenn du meine pauschalen Aussagen aus der Vergangenheit jetzt gegen mich verwendest. Aber ja, da muss ich auch mal so ein bisschen mich selber korrigieren. Ralf Rangnick hat schon recht, wenn er sagt, jeder kann Pressing spielen. Roger Schmidt hat das damals gesagt, jeder kann Pressing spielen. Und auch Arnautović kann Pressing spielen. Ich denke nur, die Umstände unter Franco Foda waren halt so, dass Arnautović immer sagen kann, ich würde lieber nicht Pressing spielen und dass Franco Foda da keine große Handhabe hat als Trainer, der jetzt nicht so für das steht. Ich denke, wenn Arnautović weiß, er ist einberufen in Ralf Rangnicks ÖFB-Team, dass er dann nicht die Möglichkeit zu haben, ich würde lieber nicht pressen. Weil Arnautović wird immer lieber sagen, ich würde lieber eine abwartendere Herangehensweise wählen. Aber er weiß halt jetzt, unter Ralf Rangnick gibt es das oder nichts. Und wenn er das oder nichts hat, dann muss ich natürlich adaptieren. Und wenn Arnautović dann herkommt und sagt, okay, ich bin euer Mann fürs Pressing, dann wird er das auch machen können. Und er wird das auf jeden Fall spielen können. Das ist nicht so, dass er es nicht spielen kann.
Ja, ja, natürlich, weil wir haben ja auch, also Arnautović muss ja auch klug vorgehen, denke ich mir aus seiner Sicht heraus. Er ist jetzt 33. Vielleicht gelingt ihm ja noch dieser Transfer also nach Mailand. Das wäre natürlich sehr schön, wenn sich diese Karriere schließen würde. Und er würde noch einen Titel gewinnen, was ihm ja noch fehlt. Aber natürlich mit Kalajdzic, Onisivo, Gregoric sind halt jetzt in guten Ligen. Aber es kommt ja, weil wir das österreichische Stürmerproblem angesprochen haben, Gott sei Dank einiges nach. Also wenn ich allein unsere Liga anschaue, sehe ich mit Adamo, mit Gröll, mit Zimmermann schon einige Stürmer, denen ich eine Karriere zutraue außerhalb von Österreich, die du auch jetzt schon einsetzen kannst. Also ich glaube, Adamo auf jeden Fall und auch Gröll haben schon bewiesen, dass sie Stürmer sind, die auf europäischem Niveau mithalten können. Also Arnautović hat auch gar keine andere Handhabe. Will er darf dabei sein, will er in Deutschland 2024 kicken, dann muss er im Endeffekt jetzt im Gegensatz zuvor wahrscheinlich machen, was der Trainer sagt.
Genau. Und ich denke mir halt, einen Spieler noch, den ich sehr, sehr gerne mittelfristig dabei hätte, ist Marco Ragusz. Wo ich mir denke, dass er auch ein super Spieler ist, natürlich mit dem Kreuzbandriss und der Katastrophensaison beim LASK ziemlich untergegangen, aber denke, das wäre auch ein Spieler, der in die Kategorie kommt.
Ja. Ja, nein, es gibt einige, jetzt muss man dann halt, was jetzt rein das Stürmerproblem betrifft, weil ich glaube, dass nichts gegen Michi Gregoric, ja, aber ich glaube, da muss halt, also wenn jetzt auf dieser Liste ein Andy Weimann draufsteht, der, glaube ich, schon 30 ist, in der zweiten englischen Liga kickt, dann weiß man, dass Österreich irgendwo ein Stürmerproblem hat, aber auch da kommt es nach. Ja. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Adamo bei Red Bull eine noch größere Rolle spielen wird, jetzt wo Adeyemi weg ist und Gröll ist so und so ein ziemliches Phänomen. Also das ist ein Stürmer, ein Instinktstürmer, den finde ich einfach beeindruckend. Ja. Und der ist eine gute Ergänzung zu Kalajdzic. Außerdem wirst du wahrscheinlich eh mindestens 3 Stürmer brauchen, weil Kalajdzic andauernd verletzt ist.
Es ist dann natürlich auch die Frage, wie ein Kalajdzic seine nächsten Karriere-Steps plant, weil das ist immer sehr, sehr wichtig. Es kann sein, dass ein Spieler, den man nicht so am Radar hat, einen guten Wechsel hinkriegt zu einem guten Team, was gut zu dem Spieler passt. Und dann plötzlich geht er durch die Decke oder ein Spieler, von dem wir viel erwarten, macht einen schlechten Wechsel und ist weg vom Fenster. Also das ist auch immer sehr, sehr wichtig und darf man halt auch nicht vergessen oder von der Hand weisen, wie viel Einfluss das auf das Ganze hat.
Ja, da kann man jetzt vielleicht eben Gregoric wieder als gutes Beispiel hernehmen, der ja sehr früh gegangen ist aus Österreich, als damals jüngster Torschütze ever, und dann angeheuert hat in sehe ich das jetzt richtig? Oder habe ich den falschen? Nein, habe ich den richtigen. Ich schaue das hier live nach, damit ich euch keinen Blödsinn erzähle, der mir nachher peinlich ist. Der eben zu Hoffenheim rausgegangen ist und dann irgendwie schon beim HSV, der ja 2015-17 jetzt gar nicht so eine schlechte Adresse gewesen war, war und dort hat es dann nicht so geklickt. Und jetzt ist er bei Augsburg halt ein Stürmer in der deutschen Bundesliga, aber er ist halt bei Augsburg ein Stürmer in der deutschen Bundesliga und hätte es mit einer Megasaison woanders wahrscheinlich auch woanders werden können.
Ja, ich glaube, es war auch meiner Meinung nach der Knackpunkt, wo er bei Schalke war. Schalke damals richtig gut unterwegs, Und ich erinnere mich noch, glaube ich, im ersten Spiel gleich gegen Marco Roses Gladbach ein Tor erzielt beim ersten Spiel. Und da habe ich mir gedacht, da könnte er jetzt richtig durch die Decke gehen, der Gregoritsch. Ja. Das ist leider nicht dann leider nicht passiert.
Ja, und was den Kalajdzic betrifft, um kurz drauf zu bleiben, Dortmund hat wahrscheinlich mehr Spielchancen. Die Frage ist, wenn die Bayern dich einmal wollen, ob du da irgendwann Nein sagen kannst. Und dann wird sich eh weisen, ob der mit 27 der Lewandowski-Ersatz ist oder nicht. Aber dort wird er halt auch wieder, wahrscheinlich jetzt, wenn Lewandowski noch ein Jahr bleibt, auch nicht die Mega-Spielpraxis haben. Und ihm wird das Nübelschicksal zuteil.
Ja, das ist natürlich die Frage, ob Lewandowski bleibt. Also ich kann das natürlich im Transfermarkt nicht so gut lesen, weil das sehr chaotisch ist und wild. Aber es scheint ja eher danach, also ob Lewandowski gehen will, das würde auch wieder alles ändern. Ja, holt Bayern wirklich Kalajdzic als Lewandowski-Ersatz, ist dann auch fraglich.
Ja, aber verlassen wir vielleicht jetzt den Kader ein bisschen und gehen wir zum Team über. Du hast das vorhin schon angedeutet, Lars Konecka ist mit dabei. Erzähl uns ein bisschen was über dieses Team hinter Ralf Rangnick.
Also alle Leute, die sagen, dass Ralf Rangnick nur als Sportdirektor erfolgreich war und nicht als Trainer, haben seine letzte Saison bei Red Bull Leipzig nicht gesehen, weil das war wirklich etwas, wo ich nicht damit gerechnet habe, dass der so einen erfolgreichen Fußball spielen lässt, auch generell sowohl in der Bundesliga, also ich glaube, es war im Pokalfinale oder Halbfinale, absolut erfolgreiche, richtig gute Saison gespielt. Und ich habe dann aufs Trainerteam geschaut und wer da immer eine Konstante war bei den guten Saisonen von Ralf Rangnick, war eben Lars Konecka, der war immer dabei. Dann bei Manchester United war er eben nicht dabei, unter Anführungszeichen, weil er war ja der Co-Trainer von Roger Schmidt bei PSV Eindhoven. Ja, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich habe dann gehört, ja nicht hundertprozentig gesichert, aber das ist dann wirklich durchgedrungen schon über die Medien, dass Lars Konecka neben seiner Rolle als PSV Eindhoven Co-Trainer auch immer wieder so Nachanalysen und Nachbereitungen von Ralf Rangnick spielen Manchester United gemacht hat. Und dass die Spieler das sehr, sehr irritierend fanden, dass da irgendein Co-Trainer von PSV Eindhoven denen jetzt irgendwelche Nachanalysen schickt oder ihnen irgendwelche Tipps gibt fürs nächste Spiel oder Vorbereitungen macht. Und das kam anscheinend sehr, sehr schlecht rüber in Manchester. Aber nichtsdestotrotz, er hat ihn mitgenommen zum ÖFB. Das heißt, die sind wieder vereint. Und ich glaube, dass diese Kombo eine erfolgsversprechende Kombo ist.
Was traust du Österreich jetzt generell zu, um so ein bisschen das zusammenzufassen? Ich meine, der Rangnick hat ja nicht ohne Fakten dahinter gesagt, naja, als ich in Salzburg angefangen habe, waren wir 19. in der 5-Jahres-Wertung und jetzt haben wir einen Fixplatz in der Champions League und der Zweite kann auch. Also auf derzeit Platz 8. Ja. Österreich ist jetzt 34. Er hat gesagt, die Ukraine ist vor uns. Das hat mich persönlich etwas irritiert, aber Österreich ist natürlich hinter Ländern wie Costa Rica oder Schweden und er sagt, ja, warum sind wir hinter denen? Das muss nicht so sein. Stimmt das für dich? Bist du da der Ansicht, dass Österreich da weiter raufgehen kann? Und um noch einen Info zu geben, er hat gesagt, die Nations League ist eine gute Vorbereitung und Gelegenheit. Er will diese Spiele schon gewinnen, aber weiß natürlich, es geht gegen drei Top-Mannschaften. Also wo gehen wir hin?
Also ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, eine Minute lang über die doofe FIFA-Weltrangliste zu debattieren, weil ich finde, das ist so ein unsinniger Algorithmus, der im Hintergrund da läuft. Aber ich würde sagen, das Ziel müsste es sein, dass wir unter Ralf Rangnick an den Zeiten anknüpfen von Marcel Koller vor seiner Vertragsverlängerung. Wenn wir da anknüpfen können, glaube ich, können alle sehr, sehr, sehr happy sein.
Das ist schon urlang her, sag's uns.
Also ich weiß nicht, was in der FIFA-Weltrangliste war, also das versuche ich auszublenden, aber ich glaube, wir waren ziemlich gut unterwegs in der FIFA-Weltrangliste. Und nichts davon abgesehen haben wir uns halt für die EM qualifiziert, für die es noch schwer war, sich zu qualifizieren. Also bei der es auch wirklich eine Errungenschaft war, dabei zu sein.
Nein, wir hätten uns auch für eine 16er EM qualifiziert, aber es waren schon 24.
Okay. Wir haben einfach eine richtig gute EM-Quali hingelegt. Das ist, glaube ich, der Maßstab, den wir verfolgen sollten. Mhm. Natürlich, die EM selber hätte besser laufen können, aber ich denke, wenn Ralf Rangnick dieses Level wieder erreicht, das wir während der EM-Quali mit Marcel Koller hatten, dann sollten alle ÖFB-Fans super glücklich sein und die Stadien werden voll sein und Ralle-Fanköre werden angestimmt.
Gehen wir, träumen wir ein bisschen. Also sich als Österreich für eine von 24 Mannschaften in einem Kontinentalverband mit 54 nicht zu qualifizieren, halte ich für die größere Leistung als umgekehrt. Ja. Die WM ist natürlich um einige schwieriger, weil es viel weniger Quartenplätze gibt. Wird man dann schauen, wie ist die Gruppe zusammengesetzt, aus welchem Topf wird man gezogen? Schafft man es wirklich, diese unnötigen Punkteverluste, die Österreich jetzt gegen Schottland und Israel hatte, einzeln abzustellen? Aber die Frage ist, was Rangnick immer ausgezeichnet hat, er war immer so, wie man so schön sagt, ahead of the curve. Jetzt hat sich dieser Pressing-Fußball in der Form, haben wir bei der letzten EM gelernt, war Foda einer mit den höchsten Pressing-Werten. Lassen wir mal so stehen. Im Vergleich zu anderen Ländern, ja, es kündigen sich ja auch Umbrüche in anderen Ländern an. Also in Belgien geht eine ganze goldene Generation in Pension. Auch Kroatien, wird der Luka Modric auch nicht ewig drinnen sein und so weiter und so fort. Ja. Glaubst du, dass wir diesen Pressing-Fußball auf Sicht, sei es in Österreich, sei es in anderen Ländern, dass das sich eben auch durchsetzen wird, im Gegensatz zu dem doch eher ein bisschen vorsichtigen, gegenwärtigen Nationalteam-Fußball?
Also ich denke auf jeden Fall, dass der Trend der Nationalmannschaft sein wird, dass man ein bisschen mehr Abwechslung sieht bei den Taktiken. Ja. Und ich denke, einen ersten großen Schritt hat Hansi Flick gemacht einfach, weil Hansi Flick ist ja bei Bayern aufgefallen durch sehr hohes Pressing und teilweise auch hanebüchene letzte Kette und die Abwehr wurde auch dann irgendwie in Konter verwickelt in der letzten Saison, links und rechts, das war wild zum Ansehen. Und er hat das jetzt auch gut adaptieren können und hat das auch wirklich mehr oder weniger passend importiert, so eine Port-Version, so eine die Vereinsversion komprimiert in eine, es ist so, als würde man irgendwas von Mac auf Windows rüber tun, umgekehrt. Er hat eine Port-Version auf das Nationalteam gebracht, welche bis jetzt sehr, sehr, sehr gut ausschaut. Das heißt, ich denke, er hat hier den ersten Schritt gemacht. Und andere Vereine, wie zum Beispiel, ich sage dann immer so gerne Frankreich. Ja, Frankreich spielt dann eigentlich einen ziemlich langweiligen, biederen Fußball, obwohl sie einen überragenden Kader haben. Und diese Art von Fußball steht für mich für Nationalmannschaftsfußball. Du hast super Kicker und passt sie in irgendein lahmes 0-15-System rein und hoffst, dass die individuelle Qualität dich zum Weltmeister macht. Ich hoffe und glaube, dass diese Systeme weniger werden.
Ja, dann ist Österreich endlich einmal bei irgendeiner Entwicklung vorne mit dabei. Und ich glaube, als 1985 Geborener hätte ich nie gedacht, dass das bei Fußball ist.
Ja, nein, absolut. Wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass Frank immer ahead of the curve ist, sondern dass er halt wirklich sehr, sehr schnell Trends aufnimmt und kopiert und adaptiert und sein Siegel drunter schätzt. Das macht er sehr, sehr gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass er so viele originelle Eigenideen hatte in seinem Leben. Aber er ist ein sehr, sehr guter Analytiker, der Sachen aufschnappt, sobald sie heiß werden könnten und sie dann heiß macht für alle und dann sein Siegel drunter tut.
Können wir diesen Satz noch in eine Headline machen? Ralf Rangnick wird uns heiß machen.
Ja, aber Ralf Rangnick wird Ideen nehmen und sie aufwärmen. Das klingt nicht so geil.
Wir lassen diesen Abschnitt auf jeden Fall im Podcast drinnen. Momo und Georg überlegen eine möglichst catchy Headline für den Rallycast. Eine Portion heißer Ralle.
Ja. Ralle der Aufwärmer.
Ja.
Einheizer.
Einheizer.
Ralle wird uns einheizen.
Ja. Ja, wir überlegen den Punkt noch. Momo, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du deine Expertise geteilt hast. Am Freitag geht's los mit dem ersten Spiel und dann werden wir uns zu gegebenem Zeitpunkt entweder mindestens als Weltmeisteranhänger oder definitiv als in den Chor der Rangnick raus Jünger einstimmen. Weil es gibt in Österreich nur diese zwei Aggregatszustände.
Peter Parkholt vor allem ist bei einem der zwei dabei.
Respekt vor Peter Parkholt an dieser Stelle. Möchte ich sagen. Also vor allem wie er mit Turgay Gemicibasi umgeht. Also das finde ich gut. Aber egal, vielleicht schneiden wir das raus oder wir lassen es drinnen. Mal sehen. Auf jeden Fall danke, Momo.
Ich bedanke mich, dass ich wieder dabei sein kann. Ich bedanke mich bei Franco Foda, dass er zurückgetreten ist, damit der Podcast wieder leben kann. Und ich freue mich darauf, im Stadion mir die Spiele anzuschauen und auch wieder schriftliche Analysen für 90 Minuten zu schreiben. Das wird auch wieder kommen, jetzt wo ich wieder die Begeisterung spüre. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Tschüss. Genau. Und ansonsten, was ich noch sagen wollte, ist natürlich, wenn irgendwer Fragen zu manchen unserer Ausführungen hat, weil natürlich im Podcast manche Themen verkürzt dargestellt werden, sehr, sehr gerne auf Twitter anschreiben und wir können über jeden Punkt nochmal reden. Also ich bin auch offen für weiteres Feedback und Austausch mit den ÖFB-Fans oder mit den Zuhörern vom Rallycast, ehemals Fodacast.
Falls ihr nur schimpfen wollt, dann bei mir. Ich kann das gut ignorieren. Passt. Pidi.
Bye-bye.
Moment. Jetzt muss ich doch den Schluss schneiden.
90 Minuten FM.